Man erzählt sich eine Geschichte in Holland, dass es in einem kleinen Dorf zwei Brüder gab. Beide Brüder waren große Betrüger und stadtbekannt als Ganoven. Als der eine schließlich starb, kam der andere zum Pfarrer und bat ihn um eine große Beerdigung, die den Toten ehren sollte. Der Pfarrer aber lehnte ab, aber dieser Bruder, er ließ nicht locker. Und so dachte er sich aus, wie könnte ich das anstellen? Er bot dem Pfarrer schließlich 50.000 Euro an für seine Kirche. Die werde ich dir geben, wenn du meinem Bruder zum Heiligen erklärst, sagt er. Der Pfarrer versprach es, dies zu tun. Der Tag der Beerdigung kam, viele Leute vom Dorf waren da. Sie wollten hören, was sagt der Pfarrer über diesen stadtbekannten Betrüger. Und in seiner Ansprache sagt er unter anderem, der Tote war ein Lügner, Betrüger und hat viele in unserem Dorf geschädigt. Aber im Vergleich zu seinem Bruder war er ein Heiliger. Was uns hier zum Schmunzeln bringt, spricht, glaube ich, ein Thema an, das uns im Alltag immer wieder herausfordert. Was bedeutet es wirklich, heilig zu leben? Wie füllen wir diesen Begriff heilig? Und je nachdem, was ich als Maßstab nehme, komme ich eben zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Denn obwohl beide Brüder Ganoven waren, schnitt der eine im Vergleich zum anderen sogar noch als Heiliger ab. Natürlich nur aus menschlicher Sicht gesehen, nach menschlicher Einschätzung, denn man orientiert sich ja immer am noch Schlechteren. Wie gut, dass es immer noch einen gibt, der sündigt noch mehr als ich. Der ist noch schlechter, als ich mich selber einschätze. Wir wollen uns heute Morgen eben genau mit diesem Thema der Heiligkeit auseinandersetzen, aber nicht aus der Perspektive, wie wir Menschen dieses Thema oft angehen, sondern aus Gottes Sicht. Was sagt die Bibel über Heiligkeit? Was versteht sie darunter? Was versteht sie unter dem heiligen Lebenswandel? Und wie kommen wir dahin, ein heiliges Leben zu führen, das Gott Freude macht? Es ist gut, dass unser Bibeltext uns da weiterhilft heute Morgen. Ihr dürft gerne mit mir 1. Petrus 1 aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt. Die Verse 14 bis 16 wollen wir uns da anschauen. Da heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich hatte letztes Mal schon auf dieses Wörtchen darum oder deshalb in dem vorhergehenden Vers 13 hingewiesen, mit dem Petrus in seinem Brief hier quasi den Praxisteil eröffnet und nun ausführt, was diese Hoffnung in Jesus, von denen er in den ersten 13 Versen berichtet hat, für eine Auswirkung in unserem Leben hat. Und hier in diesen drei Versen von heute heißt die Konsequenz, wer sein Leben ganz auf die lebendige Hoffnung in Jesus Christus setzt, der kann nicht anders, als ein heiliges Leben zu führen. Heiligkeit, sagt Petrus hier, ist die einzige angemessene Reaktion auf Gottes Handeln in unserem Leben, auf Gottes Neugeburt, die er uns schenkt. Oder eben kurz gesagt, wie ich auch das Thema genannt habe, Hoffnung führt zu Heiligkeit. Hoffnung führt zu Heiligkeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Reihenfolge zu beachten. Zuerst freuen wir uns am Wunder der Errettung in Jesus. Und erst dann gehen wir gehorsam auf dem Weg mit Jesus in seiner Kraft los. Schritt für Schritt, damit unser Leben immer heiliger, immer Christusähnlicher sein darf. Andersherum geht es nicht. Wir gehorchen ihm, weil er uns errettet hat. Wir befolgen sein Wort, weil er uns Heil geschenkt hat. Unser Gehorsam geschieht also immer aus Dankbarkeit ihm gegenüber, aus Ehrfurcht und nicht aus der Angst heraus, ich müsste mit meinen guten Werken Gott noch irgendetwas zeigen, noch irgendwie ihn beeindrucken wollen. Das können wir sowieso nicht. Wir müssen Gott nichts beweisen. Das haben wir das letzte Mal auch schon deutlich angeschaut. Was wir tun sollen, ist völlig und ganz auf die Gnade zu vertrauen, die wir in Jesus Christus angeboten bekommen. Und dieses ganz auf die Gnade schauen, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, das heißt eben, wir setzen unsere Hoffnung in nichts anderes, außer in diese Gnade. Nicht Jesus plus meine Leistung, nicht Jesus plus irgendetwas anderes, sondern die richtige Gleichung lautet Jesus plus nichts. Denn das ist gleich alles. Jesus plus nichts. Das ist gleich alles. Wenn ich völlig auf diese Gnade hoffe, dann wird er mich ans Ziel bringen. Und auf diesem Weg zum Ziel hin will Gott mich im Heute eben schon verändern. Und er gebraucht dazu das Mittel der Heiligung. Ganz konkret macht Petrus das an drei Punkten fest heute Morgen, was auch unsere Gliederung sein wird. Das erste wird sein, Heiligkeit ist in Gott begründet. Es ist Gottes Kernkompetenz. Das zweite ist, der Weg der Heiligung braucht Gehorsam. Wir müssen Täter sein von dem, was wir hören. Und schließlich, das dritte ist, Gottes Heiligkeit soll unser ganzes Leben durchdringen. Starten wir zunächst mit dem Blick auf Gott. Heiligkeit ist in ihm begründet. Bevor wir über das Thema Heiligkeit nachdenken, müssen wir also zunächst klären, was verstehen wir unter dem Begriff heilig? Der Mann aus der Anfangsgeschichte hatte auch seine Definition von heilig. Genauso hat jeder von uns, du und ich, auch eine gewisse Vorstellung. Irgendwie ein Verständnis von Heiligkeit, ob es sich mit der Bibel deckt oder nicht, steht mal zunächst auf einem anderen Blatt. Und damit wir bei diesem wichtigen Thema nicht im Dunkeln tappen, macht Petrus gleich zweimal deutlich, worauf es beim Thema heilig ankommt. Der Maßstab ist Gott selber. Er ist die Heiligkeit in Person. Deshalb lesen wir es zweimal hier in diesen Versen. Ich bin heilig. Ein Zitat aus dem Alten Testament, das Petrus hier verwendet. Ich bin heilig. Er ist der Allerheiligste überhaupt. Er gibt den Maßstab vor für alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Daher müssen wir zunächst schauen, wie füllt die Bibel diesen Begriff? Was macht Gottes Heiligkeit aus? Insbesondere im Alten Testament erfahren wir sehr viel über dieses Thema der Heiligkeit. Schauen wir zunächst oder denken wir nur mal an die Stiftshütte, die Israel durch die Wüstenwanderung hindurch begleitet hat. Sie war ein Ort, der vom Bösen, der von der Sünde der Welt abgesondert war inmitten des Volkes Israel. Nicht umsonst hieß dort in der Stiftshütte der vordere Raum das Heilige und der hintere Raum sogar das Allerheiligste. In diesem Raum, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde, das war der Ort, der am meisten von Bösen und von der Sünde abgesondert war auf dieser Erde. Und deshalb durfte auch der hohe Priester in diesen Raum nur einmal im Jahr hineingehen, am großen Versöhnungstag, um für das unheilige Volk, dem heiligen Gott, begegnen zu dürfen. Über Gottes Heiligkeit berichten auch ganz viele Psalmen und Propheten. In Jesaja 6, Vers 3 zum Beispiel lesen wir von dem Jubel der Engel über die Heiligkeit Gottes. Da heißt es: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Die Heiligkeit Gottes ist also die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Gott ist so erhaben über diese Schöpfung und daher gänzlich getrennt von allem Bösen, von jeglicher Sünde. Das ist zunächst der eine Aspekt, was Gottes Heiligkeit ausmacht. Aber es gibt noch einen weiteren. Heiligkeit bei Gott bedeutet nämlich nicht nur die Absonderung vom Bösen, sondern sie schließt auch die positive Reinheit mit ein. Also eine Reinheit, eine Vollkommenheit, die Gott von allem anderen unterscheidet. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dem Begriff Gesundheit. Was bedeutet es denn, gesund zu sein? Es ist eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern vielmehr auch ein positiver Energiezustand in unserem Körper. Es ist momentan alles in Ordnung. Und so bedeutet auch heilig sein nicht nur, wir sind von allem Bösen, von allem Sündigen getrennt, sondern es schließt auch gleichzeitig das Erfülltsein mit dem Richtigen, mit dem Guten ein. Beides gehört hier zusammen, wenn wir von Heiligkeit sprechen. Und diese Heiligkeit Gottes, sie bildet nun das Muster, das sein Volk nachahmen soll. Petrus zitiert deshalb aus 3. Mose 11, Vers 44, wenn er sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Weil Gott so von seiner Heiligkeit durchdrungen ist, möchte er diese Heiligkeit auch so gerne in unserem Leben widergespiegelt sehen. Und eine wichtige Voraussetzung, dass Gottes Heiligkeit auch unser Leben immer durchdringen kann, lesen wir in Vers 14 am Anfang. Das ist unser zweiter Punkt. Der Weg der Heiligung braucht Gehorsam. Wir lesen hier nämlich: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit gedient habt. Als Kinder des Gehorsams nennt er uns hier. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr wird mir bewusst, wie zentral der Gehorsam für Gott ist. Wir können es an ganz vielen Stellen in der Bibel beobachten, dass immer da, wo Menschen Gott gehorchen, sie im großen Segen leben. Da werden sie zu nützlichen Werkzeugen im Reich Gottes. Denken wir nur an Abraham, wie er Gott vertraute, wie er bereit war, seinen Sohn zur Opferung hinzuführen in 1. Mose 22. Und es ist beeindruckend, dort zu lesen: Er tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Gegen jedes Gefühl, gegen jeden Verstand, gegen jede menschliche Vernunft. Abraham gehorchte Gott. Und wir lesen im Hebräerbrief: Das wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugerechnet. In ähnlicher Weise lesen wir auch vom Gehorsam bei Noah, beim Bau der Arche. Mehrfach heißt es dort: Und er tat alles, was Gott ihm befohlen hatte. Immer wieder kommt mal eine Liste, was Gott zu ihm sagt, und dann steht dieser Satz da: Noah tat, was Gott zu ihm gesagt hatte. Oder wir können staunen über einen Josef, wie er Gott und seine Gebote selbst in der schwierigsten Umgebung in Ägypten, fern von seiner Heimat, wie er Gott und seinen Geboten treu geblieben war gegen alle Verlockungen und Versuchungen, die ihn immer wieder zur Sünde verführen wollten. Und ich glaube, wir könnten noch viele andere Glaubensbilder hier anführen, wo wir sehen, sie alle gehorchten Gott. Und deshalb durften sie seine Wunder erleben. Deshalb durften sie seine Hand in ihrem Leben spüren. Manchmal musste Gott vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber letztlich gehorchten sie doch diesem großen Gott und was er zu ihnen sagte. Doch wir sehen auf der anderen Seite eben auch, wo Menschen gegen Gott rebellieren, wo sie ihm nicht gehorchen, da laufen sie ihrem eigenen Verderben entgegen. Viele Male entdecken wir das beim Volk Israel in Versen wie: Und sie gehorchten der Stimme ihres Herrn nicht. Sie taten, was gut war in ihren Augen. Wir finden denselben Ungehorsam leider auch bei Saul, der in seiner Ungeduld glaubte, es eigentlich viel besser zu wissen, als auf Gottes Worte zu hören. Wir sehen Ähnliches auch bei König Salomo, der so gut angefangen hatte mit Gott und dann genau durch das zu Fall kam, wovor Petrus uns in diesen Versen hier warnt. Er gab sich nämlich den Begierden hin, anstatt Gottes Geboten zu gehorchen. Und bei all diesen Beispielen, und auch da gibt es noch einige mehr, bestätigt sich eigentlich genau das, was Gott schon im Gesetz des Mose wie eine Art Grundregel mal festgelegt hat. Wir kennen das aus 5. Mose 28. Da lautet Gottes Fazit: Das menschliche Ergehen entscheidet sich ganz enorm an der Frage des Gehorsams. Ob Menschen Segen oder Fluch von Gott empfangen, hängt sehr entscheidend von der Frage des Gehorsams ab. Und ich glaube, dieses Prinzip gilt bis heute. Obgleich der Inhalt des Segens sich verändert hat, vom eher materiellen Segen im Alten Testament hin zum eher geistlichen Segen im Neuen Testament, so geschieht doch die Erlangung des Segens immer noch über denselben Weg des Gehorsams. Wir sehen dieses Prinzip auch im Neuen Testament bei Jesus. Nicht umsonst sagt er in wohl seiner größten Predigt überhaupt, in der Bergpredigt am Ende, dass er nicht den besten Zuhörer sucht, sondern er sucht den Weltmeister im Tun seines Wortes. Selig sind, die meine Worte nicht nur hören, sondern auch tun, die es umsetzen, was er gerade ausgeführt hat. Wenn wir nur Zuhörer bleiben, sagt Jesus, hat unser Glaube keinen Wert. Und wir kennen die scharfen Worte auch im Jakobusbrief zu diesem Thema. Er bezeichnet unseren Glauben sogar als tot, wenn er nicht von Werken des Gehorsams bestätigt wird. Unser Glaube braucht immer wieder diese Schritte des Gehorsams. Und deshalb geht Petrus wie selbstverständlich vom Gehorsam aus und sagt: Weil wir Kinder Gottes sind, hier in Vers 14, deshalb sind wir auch gehorsame Kinder. Das ist für ihn gar keine Frage. Alles andere wäre ja eigentlich auch unnormal. In Vers 2 hat Petrus sogar schon erklärt: Wir sind zum Gehorsam berufen. Ja, es ist sogar die Bestimmung der Kinder Gottes, im Gehorsam zu leben. Für Petrus ist es also sonnenklar: Ungehorsam und Dickköpfigkeit dürfen im Leben von Kindern Gottes nicht mehr die dominierende Rolle spielen. Ein Bibellehrer hat es mal krass auf den Punkt gebracht und gesagt, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, Gott zu gehorchen, dass sich in dir ein kleiner Rebell versteckt, der sich immer wieder schmollend in die Ecke verkrümelt, um mit dem Fuß zu stampfen und Nein zu quäken, dann gib ihm die Kugel. Das ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber es trifft genau den Nagel auf den Kopf, inwiefern wir biblisch gesehen mit diesem Rebell, und die Bibel nennt ihn Fleisch, wie wir damit umgehen sollen. Unser Fleisch, ja unsere ganze sündige Natur, sie muss wirklich täglich gekreuzigt werden. Das sagt Paulus mehrfach an verschiedenen Stellen. Denn es ist einfach tödlich, wenn dieses Fleisch überall mitreden und uns dominieren will. Es gibt keinen anderen Weg als diesen Kreuzesweg, um damit fertig zu werden. Denn dieser Rebell namens Fleisch, ihr kennt es aus eigener Erfahrung, er ist ein furchtbarer Rebell. Er ist immer hartnäckig und ausdauernd. Er gibt sich auch nicht geschlagen, wenn ich ihm quasi gestern schon die Kugel gegeben habe. Er müpft sich wieder auf. Er stampft wieder mit dem Fuß. Er quakt wieder den ganzen Tag herum und möchte das tun, was Gott widerspricht. Wie bei einem Machtkampf mit einem bockigen Kind müssen wir diesen Machtkampf mit unserem Fleisch und auch mit unseren Gefühlen, die ja beide zusammengehören, täglich neu gewinnen. Nur dann können wir Gottes Heiligkeit in unserem Leben widerspiegeln. Und dann können wir auch aus Überzeugung und aus Gewohnheit immer mehr das tun, was Gott sagt. Wir sollen uns nämlich nicht anpassen, sagt Petrus hier in Vers 14 weiter. Nicht anpassen an diese Welt. Das heißt, dass wir ständig in unserem Alltag konkrete, sehr schmerzhafte ethische Entscheidungen treffen müssen. Auf der einen Seite stehen die Begierden, die Triebe in uns, die wir von früher her kennen. Petrus sagt hier, es ist eine frühere Unwissenheit. Wir alle sind in dieser Welt aufgewachsen, die uns mit ihren Prinzipien, mit ihren Idealen gefüttert hat ein Leben lang. Wir sind erstmal auf diese Welt geeicht und vorprogrammiert. Das, was wir gelernt haben, was uns geprägt hat, das hat vor Gott keinen Wert. Diese menschliche Weisheit ist nicht die Wahrheit Gottes, nicht die Weisheit, die von oben kommt. Und deshalb sagt er, davon müssen wir uns losmachen. Lebt nicht mehr, sagt hier die Hoffnung für alle in Vers 14, lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott nicht kanntet. Es muss ein Unterschied sichtbar sein. Denn Gott hat doch ein viel besseres Konzept für uns vorbereitet. Sein Alternativprogramm heißt Heiligkeit. Hoffnung führt zu Heiligkeit. Das ist sein Thema an dieser Stelle. Bei Heiligkeit geht es ja auch nicht darum, möglichst fromm nach außen zu wirken oder anderen durch irgendwie einen aufgesetzten Heiligenschein etwas vorzugaukeln. Es geht auch nicht darum, möglichst nirgends anzuecken, denn was die Masse macht, das muss ja noch lange nicht richtig sein. Die wirkliche Gefahr, in der wir stehen, sie lautet eben Anpassung. Passt euch nicht an. Hier liegt die größte Herausforderung, denn wir wollen doch viel lieber ein bequemes Leben haben. Wir wollen lieber so leben wie die anderen, ohne aufzufallen, damit wir eben keinen Stress bekommen, damit wir nirgends anecken. Am liebsten wollen wir wohl unser Fleisch angepasst leben. Dabei hat Gott eben etwas viel Besseres mit uns vor als Anpassung. Und das habe ich im dritten Punkt genannt. Gottes Heiligkeit soll unser ganzes Leben durchdringen. Wir haben im ersten Punkt zunächst über diese Heiligkeit Gottes nachgedacht, das uns als Vorbild gegeben ist für unsere Heiligung. Seid heilig, denn ich bin heilig. Im Anschluss haben wir die Zentralität des Gehorsams auf dem Weg der Heiligung gesehen. Nicht die frommen Worte, sondern das Ernstnehmen, das Umsetzen von Gottes Anweisungen ist hier zentral. Und nun macht Petrus noch deutlich, wie wichtig das große Ganze bei diesem Thema Heiligung doch ist. Er sagt in Vers 15, wir sollen heilig leben in unserem ganzen Wandel. Heiligung bezieht also nicht nur bestimmte Lebensbereiche mit ein, sondern alle. Unser ganzes Leben ist in diesem Prozess mit eingebunden. Und daher muss es einen sichtbaren Unterschied geben zwischen dem Leben der Menschen ohne Gott und dem Leben von uns Gläubigen. Das kann sich dann in folgenden Dingen zeigen, dass meine Prioritäten ganz andere sein werden wie die meiner Kollegen. Auch meine Werte, meine Lebensmaßstäbe sind komplett anders. Ich sehne mich ja danach, was passt zu Gottes Heiligkeit. Wie kann ich in dieser Reinheit leben, wie es mein Herr uns vorgelebt hat? Seine Maßstäbe geben doch meinem Leben eine klare Orientierung. Auch meine Lebensziele werden sich gänzlich von denen unterscheiden meiner ungläubigen Nachbarn. Was ja auch ganz logisch ist, denn wir haben eine völlig andere Lebensausrichtung. Wir leben himmelzentriert. Nicht die Erde, sondern die Ewigkeit wollen wir im Blick haben. Und das darf man in unserem Leben auch erkennen können. Auch die Frage, wie ich mit dem Geld haushalte, muss eben als Gläubiger nicht mehr nach dem Prinzip des reichen Kornbauers sein. Denn, was glaubte er? Er dachte, durch das Anhäufen von Reichtum hätte er Sicherheit und Ruhe. Genau der gleiche Irrglaube, der unsere Gesellschaft durch und durch prägt. Aber unser Umgang als Gläubige mit Geld sollte sich vielmehr an einem anderen Prinzip orientieren. Paulus nennt es mal in 1. Timotheus 6 das Prinzip der Genügsamkeit. Wir können uns das ja kaum vorstellen, was er dort sagt. Wenn wir nur Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Er nennt nicht mal das Dach über dem Kopf. Geschweige denn die vielen anderen 7000 Wohlfühlsachen, die wir noch haben dürfen. Alles andere, was wir haben, ist ganz große Gnade Gottes. Großer Luxus, in dem wir hier schwelgen und der ja schon ein Stück weit selbstverständlich für uns geworden ist. Aber ich glaube, er ist oft eher ein Hindernis auf dem Weg der Heiligung als ein Gewinn. Dennoch dürfen wir ihn natürlich genießen, ihn gestalten, ihn verwalten, aber immer zur Ehre Gottes und nicht für uns. Wir merken also bei all diesen Themen, die wir kurz gestreift haben, hier geht es um die Substanz. Hier geht es um unser Innerstes. Gott will unser ganzes Leben haben. Er möchte auch nicht nur eine gewisse Religiosität oder Frömmigkeit oder Traditionselemente in unserem Leben, die wir an manchen Tagen ein bisschen höher setzen und an anderen wieder weniger. Nein, Christsein ist ein Lebensstil, der jeden Tag gilt und der alles in meinem Leben durchdringen will. Ihr sollt heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und hiervon ist keiner von uns ausgenommen, der Jesus nachfolgen möchte. Gott hat jeden Christen zu einem heiligen Leben berufen. Und das Schöne dabei ist, Gott wird uns auf diesem Weg der Heiligung aber niemals überfordern. Er erwartet von uns kein sündloses, kein perfektes Christsein, sondern er sucht in erster Linie unsere Aufrichtigkeit. Er möchte durchaus, dass wir es ernst meinen mit der Heiligung, dass wir bekümmert sind über Sünde in unserem Leben, dass wir sie nicht rechtfertigen, sondern bekennen. Er möchte auch, dass wir das Gute suchen, dem Frieden nachjagen in unserem Leben. Aber den größten Fokus legt die Bibel immer wieder auf meine intakte Beziehung mit Jesus. Er sehnt sich so danach, dass ich zuallererst ihn in meinem Leben suche. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass mein Herz ganz auf ihn ausgerichtet lebt. Und es nimmt uns auch ganz viel Stress weg, ganz viel Druck, den wir uns vielleicht manchmal selber aufbauen. Obwohl wir einerseits alles geben sollen bei diesem Thema Heiligung, wissen wir doch andererseits, aus uns heraus wird es nicht funktionieren. Wir sind komplett abhängig von ihm. Nur in seiner Kraft macht Heiligung als Lebensstil wirklich Sinn. Aus uns heraus werden wir immer nur frustriert und enttäuscht, das Christsein als eine Last empfinden. Und wir würden uns am liebsten davon verabschieden. Aber wenn wir uns ganz nahe bei Jesus aufhalten, dann wird unser Wesen von innen heraus immer mehr verändert. Und die Spuren eines heiligen Lebens werden sich in unserem Alltag wiederfinden. Das unterstreicht auch, warum es für uns als Christen so wichtig ist, regelmäßig sein Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Ich hatte es vorher schon gesagt, wir alle sind erstmal falsch programmiert in unserem Denken, in unserem Handeln. Da muss Gottes Umgestaltungsprogramm, wie es Paulus in Römer 12 erwähnt, erstmal in die Gänge kommen, damit wir seine Maßstäbe immer besser kennenlernen, seine Lebensweisheiten verinnerlichen und sie immer mehr ein Teil von uns werden. Ich hoffe, wir haben heute Morgen wieder gespürt, wie sehr es Gottes Wunsch für unser Leben als Gläubige ist, dass wir heilig leben. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus der engen Gemeinschaft mit Jesus. Und vergessen wir nicht, heilig leben heißt nicht, ich bin halt ein Tick besser wie mein Nachbar, der eben noch schlimmer ist als ich. Erinnert euch an die Brüder aus der Anfangsgeschichte. Heiligkeit misst sich nicht nach unten. Heiligkeit misst sich immer nach oben, am Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Und wenn wir ihn und seine Hoffnung ganz fest umklammern, dann wird das unser Leben immer mehr zur Heiligung führen. Hoffnung führt zur Heiligkeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir alle haben es so sehr nötig, immer wieder dich und deine Heiligkeit anzuschauen. In meinem Leben, in unserem Leben ist oft so viel Unheiliges, so viel, was dir nicht gefällt, was dir Unehre macht, was ja auch deinen Namen beschmutzt, Herr Jesus, und wir müssen immer wieder neu vor dich kommen und bekennen, wir brauchen dich so sehr. Wir sind fehlgelaufen, wir sind fehlgewickelt oft in unserem Denken. Herr, fülle du uns immer wieder neu. Rüste du uns aus. Lass uns von dir erfrischt werden und erinnert werden an das, was wirklich zählt. Auch an das Gute, das Wichtige. Erinnere uns immer wieder an deine Gebote, die ja ewigen Bestand haben. Danke, Herr Jesus, dass wir auf diesem Weg der Heiligung nicht alleine gelassen werden, dass wir es nicht aus eigener Kraft stemmen müssen, sondern dass du als dieser gute Herr uns vorangehst, uns an der Hand nimmst und uns auch immer wieder aufhilfst, wenn wir fallen. Wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, diesem großen, liebevollen und heiligen Gott. Amen.